befreit wird von der Macht der Sünde und das ewige Leben empfängt. Und ich bete darum, dass dieser Gottesdienst dazu beiträgt, dass wir in diesem Leben uns entfalten und dass viele Menschen dieses ewige Leben finden, dass viele Menschen dazu getan werden und erfahren, dass es niemanden gibt außer dir. Amen. Ja, ihr seht wieder den QR-Code, der ist auch der, der an den Stühlen ist, das ist wirklich Gold wert. Da könnt ihr auch nochmal die Unterlagen runterladen oder die Info über die Sperrung, das ist alles da zu finden. Ich werde einsteigen wieder oder abschließen mit dem Thema Geld. Ne? Also wir haben jetzt mal so richtig Freude daran gefunden und wahrscheinlich sitzen da jetzt schon einige und sagen, du liebe Zeit, schon wieder über Geld. Hat die Kirche denn nichts anderes zu erzählen außer über Geld? Was haben wir bisher gemacht? Wir haben festgestellt, dass man über Geld nicht spricht. Das Geld hat man. Aber dass es in der Bibel mehr gibt als nur die Fokussierung auf Geld und Besitz. Gott will, dass wir echtes Leben haben. Und Geld spielt eine Rolle dort, aber es darf nicht das Zentrum sein. Und wir haben dann übergeleitet zu dem Thema Großzügigkeit. Dass uns etwas anvertraut ist und dass Großzügigkeit nichts mit unserem Bankkonto, sondern mit unseren Herzen zu tun hat. Und letzte Woche ging es um den Zehnten und die anderen Ressourcen, die wir haben. Und die Hauptsache bei all diesen drei Predigten war unser Herz. Es geht gar nicht um ein Gesetz, es geht gar nicht darum, dass du etwas tun musst. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal online zuschaust und sagst, boah, jetzt reden die über Geld und ich habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts gebe, hey, keep cool. Es geht überhaupt nicht darum, dich mit einem schlechten Gewissen nach Hause zu ziehen, sondern dich mit hineinzunehmen in das, was Gott tun will. Gott will uns ermöglichen, Segen zu empfangen und Segen zu geben. Gott will uns auf eine ganz besondere Weise segnen. Und diesen Weg wollen wir ermöglichen. Es geht um Liebe, es geht um den Überfluss Gottes, seine Großzügigkeit. Wir haben so viel gesungen über das, was Jesus getan hat, was Jesus in unserem Leben und für uns getan hat. Und das kommt alles aus dem Überfluss Gottes. Und weil Gott so ist, dürfen auch wir ihm nachfolgen. Zentrale Verse in dieser ganzen Predigtserie sind einige Abschnitte aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Kapitel 8 und dem Kapitel 9. Hier wird uns so ganz plastisch das Prinzip Gottes verdeutlicht und klar gemacht. Wir können lernen, wie wir im Überfluss leben und wie Überfluss auch Teil unseres Lebens wird. Wenn wir die Prinzipien und die Gebote Gottes ernst nehmen, dann wird sich unser Leben radikal von denen unterscheiden, die die Prinzipien Gottes nicht leben. Und das wirst du deutlich merken. Du wirst merken, ob jemand den Prinzipien Gottes folgt oder ob er eher seiner selbstsüchtigen Reise folgt. Ich sehe, dass hier einige schon ordentlich wedeln. Vielleicht können wir die Fenster auf der Seite einfach mal öffnen, auf der rechten Seite. Das dürfte ja möglich sein. Wir erleben das Gegenteil von Gier und von Habsucht. Wir erleben, wie Gott das vermehrt, was wir bereitwillig geben. Und die große Frage ist ja, warum müssen wir überhaupt in einem Gottesdienst über Geld reden? Wir könnten doch auch über andere Themen reden. Es gibt so viel, über das wir sprechen können. Vielleicht ist dir es aufgefallen oder wird dir auffallen, wenn du das Neue Testament liest, dass Jesus sehr viel über Geld, über Reichtum, über Armut und über die Art und Weise, wie wir mit diesem Vermögen umgehen, spricht. Und auch wenn es in dieser Serie um Geld, um vielleicht Besitz, um Großzügigkeit geht, will ich nur eins klarstellen. Es geht nicht um dein Geld. Es geht überhaupt nicht um dein Geld. Das Einzige, was Gott von den Menschen möchte, und das sehen wir schon im ersten Buch der Bibel, Das Erste, was Gott will, ist unser Herz. Gott will unser Herz und nicht unser Geld. Ein Vers aus dem Alten Testament, aus Sprüche 23, 26, macht das deutlich. Gib mir doch, mein Sohn, oder ich kann ja auch sagen, meine Tochter, dein Herz und sage ganz Ja zu meinen Wegen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe nicht geheiratet, damit ich jemanden habe, der mir morgens Kaffee kocht. Also ganz ehrlich, nicht. Es geht nicht darum, dem anderen Kaffee zu kochen oder Geld zu verdienen und Geld nach Hause zu bringen und so weiter. Es geht in einer Beziehung nicht in erster Linie darum, etwas für den anderen zu tun, sondern es geht immer um unser Herz. In Beziehung geht es immer um unser Herz und nicht um das, was wir für den anderen tun. Und genau so ist auch Christsein. Christsein hat nichts damit zu tun, was du für Gott oder für andere tust, sondern erstmal mit deinem Herzen. Die Herzensfrage muss geklärt sein. Ist da die Kluft, die zwischen Gott und uns ist, die unser Herz von seinem Herzen trennt, ist die aufgebrochen, ist die entzweit, ist da die Brücke gebaut, das, was Jesus am Kreuz getan hat, und wir leben in einer Beziehung mit Gott. Und wenn wir in einer Liebesbeziehung mit Gott leben, das ist so diese vertikale Sache, dann können wir auch in der horizontalen, in der Liebe unterwegs sein mit Menschen und wir können das weitergeben, was wir haben. Christsein bedeutet nicht, für Gott etwas zu tun, sondern Christsein bedeutet, Jesus dein Herz zu geben. Das ist das Wichtige. Gib mir, mein Sohn, deine Tochter, dein Herz und sage ganz Ja zu meinen Wegen. Und deswegen geht es auch gar nicht darum, ob du viel Geld hast oder wenig Geld hast oder irgendwie mit dem Geld haderst oder es irgendwie toll findest. Geld hat das Potenzial, unser Herz zu gewinnen. Geld und Besitz haben die Macht, unser Herz von Gott wegzuziehen. Und da warnt uns Jesus vor und sagt, wir sollen nicht zwei Herren dienen und wir können das auch gar nicht, sondern wir werden entweder Gott dienen oder dem Geld. Entweder hast du das Geld oder das Geld hat dich. Nur einem von beiden wird dein Herz gehören. Das sagt die Bibel und das sagt uns auch das Leben. Viele von euch haben ja eine Taufe mitgemacht. Das heißt, wir lassen uns taufen und auch nach den Ferien werden wir wieder eine Wassertaufe haben. Und da wird man halt untergetaucht. Wir haben hier ein Taufbecken und diesmal werden wir am See sein und du wirst ganz untergetaucht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir tauchen unter und halten unsere Geldbörse raus. Die guckt noch raus. Die darf nicht mit ins Wasser. Die darf draußen bleiben. Oder vielleicht ist es auch was anderes in deinem Leben, was du hochgehalten hast, was nicht unter Wasser gekommen ist. Lass mal zu, dass deine Geldbörse unter Wasser kommt. Dann hat Gott das Potenzial, dein Herz auch in diesem Bereich zu gewinnen. Und nicht das Geld hat dich, sondern Gott hat dich. Und Geld wird immer ein ehrlicher Spiegel sein, ob wir unter der Autorität Gottes stehen oder nicht. Weil wenn unser Geld unter der Autorität Gottes steht, wird es immer bessere Dinge tun, als wenn es unter der Autorität des Feindes steht oder unserer Gier oder was auch immer. Und deswegen möchte ich heute über die Kraft des Samens sprechen. Es geht um den Umgang mit den Dingen, die Gott uns geschenkt hat. Unser Geld, unsere Zeit, unser Verstand, unser Herz, alles. Und der Apostel Paulus drückt es so aus in 2. Korinther 9, in den Versen 6 bis 8. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das klingt ja erstmal logisch, ne? Also wenn du in deinem Garten einen ganzen, dein Gartenhaus voller Samen hast und Pflanzen und so weiter, die du gerne rausbringen möchtest und die bleiben da drin, dann wird da nicht viel passieren. Dann werden die Dinge sich nicht entwickeln. Aber wenn du sie ausbringst, in die Erde bringst, wenn du sie gießt und dich darum kümmerst, dann wirst du wahrscheinlich auch eine große Ernte bekommen. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, damit ihr sogar noch auf verschiedene Weise Gutes tun könnt. Das klingt ja jetzt nicht nach einem geizigen Gott, der uns das Geld aus der Tasche zieht und sagt, also, ne, lebt mal arm wie eine Kirchenmaus. Paulus spricht von einem Samen, den Gott in unsere Hand gelegt hat. Und schon auf der ersten Seite der Bibel finden wir dieses Prinzip. Gott hat einen Wunsch gehabt, als er Adam und Eva geschaffen hat. Er wollte sie segnen. 1. Mose 1, 28. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das hat Gott mit Adam und Eva getan und das will er mit dir tun. Und das sagt ja etwas aus. Das sagt ja aus, dass wir mit einem Segen starten. Dass wir nicht bei Null starten, sondern dass Gott uns schon gesegnet hat. Er hat Gutes über uns ausgesprochen, er hat Gutes in unsere Hände gelegt, er hat dir einen Verstand gegeben, er hat dir Gaben gegeben, er hat dir die Möglichkeit gegeben, mit viel oder mit wenig umzugehen. Du hast verschiedene Fähigkeiten, Möglichkeiten. Jeder von uns hat 24 Stunden, stellt euch das mal vor. Das ist die gerechteste Ressource, die es auf der Welt gibt. Egal, ob du König bist oder eben nicht, ob du Kind bist oder steinalt, jeder von uns hat 24 Stunden. Und Gott segnet uns. Und er will, dass unser Geld, unser Verstand, unsere Gaben, unsere Kinder und wie auch immer alles fruchtbar ist, wächst und sich vermehrt. Zu Abraham sagte Gott, ich will dich segnen und ich will dich zum Segen für andere machen. 1. Mose 12, Vers 2. Gott, so sagt die Bibel, hat den unendlichen Reichtum. Er hat alles. Also Gott hat nicht nur so einen Beutel voll, sondern stellt euch vor, hier hinter ist ein ganzes Lager. Und wenn das leer ist, dann kommen LKW, die noch mehr bringen. Und wenn das nicht reicht, dann kommt noch ein Flugzeug und schmeißt noch mehr ab und bringt noch mehr. Und wenn das nicht reicht, dann lässt Gott es regnen. Und die Dinge regnen dir bis über den Kopf. Gott hat alles. Die Bibel sagt, ihm gehören Himmel und Erde. Er hat einfach alles, deswegen braucht er auch unser Geld nicht. Das ist übrigens klar, ne? Das ist wie bei kleinen Kindern, wenn sie Papa und Mama mal was geben wollen. Wir brauchen es tatsächlich nicht, weil das kommt ja von uns. Wir haben es in ihre Hände gelegt, aber wir freuen uns, wenn etwas zurückkommt. Und Gott schaut jetzt, was wir mit dem machen. Und er schaut, okay, ich habe was bekommen und das esse ich halt selber, oder? Ich kann es auch verteilen. Ich kann Dinge geben, ja. Ich sehe schon, da ist einer, der hat wirklich Hunger. Ich kann ihn hungern lassen oder ich kann es verteilen. Unsere menschliche Natur tendiert ja dazu, dass wir das behalten. Dass wir diesen Samen behalten und sagen, das ist meins. Und ich gucke zu, dass das Glas schön voll ist. Und wenn ich das voll habe, dann ist mein großer Wunsch, noch ein zweites Glas zu haben. Das muss auch voll werden. Und wenn das voll ist, ist mein Wunsch, ein drittes, ein viertes. Das nennt man ja Gier. Gier ist das, was nie aufhört. Und deswegen spricht Jesus auch von dem Gott des Mammon. Das ist der unersättliche Gott, der nie genug kriegt. Der nie genug hat, egal was du auch tust, egal wie viel Geld du hast, egal wie du geschuftet hast, es wird nie reichen. Wir von unserer menschlichen Natur aus wollen das behalten, weil wir Sorge haben, selber nicht genug zu haben. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich mache mir ständig Gedanken. Wird das reichen? Wird dieses? Wird jenes? Ich mache mir Gedanken. Das ist auch gut, dass wir uns Gedanken machen. Wir sollen gute Haushalter sein. Aber die Frage ist immer, ist auch mein Wunsch, der dahinter steht, wirklich richtig? Was wünsche ich mir? Wovon glaube ich, glücklich zu werden? Geht es um die Grundversorgung des Lebens? Geht es um das, was wir zum Leben brauchen? Das stand ja da. Gott gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Oder geht es um Dinge, die wir halt auch gerne hätten. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und das Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit dem Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. 2. Korinther 9, 10 und 11. Also ich muss mir nicht Sorgen machen, dass mein Glas leer wird. Und was ist denn, wenn es leer wird? Das kann ja sein. Ich habe es aufgebraucht, ich habe es verschenkt, gegeben und jetzt stehe ich da und ich habe nichts mehr. Ich habe keinen Samen mehr. Diese Bibelverse machen deutlich, dass unsere Sorge vor Knappheit unbegründet ist. Knappheit und kleines Denken kommt nicht von Gott. Gott ist immer ein Gott des Überflusses. Er sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und es in Knappheit haben, damit sie es so ein bisschen haben. Ja, nein, Johannes 10, Vers 10 sagt, damit sie es im Überfluss haben, damit das Leben überfließt. Und die meisten Menschen um uns herum haben ein Mangeldenken, ein Knappheitsdenken, ein, ja, wir sind neidisch, eifersüchtig und wenn der eine was hat, dann will ich das auch haben. Aber Gott gibt uns jede Menge Samen. Weißt du, der sieht, Michael, ach, du hast so viel gegeben. Weißt du was? Ich habe noch viel mehr und das passt schon gar nicht mehr rein hier, aber ich habe noch viel mehr. Und wenn ich die Dinge weitergebe, die da sind, wenn ich die aussehe, wenn ich die in bestimmte Dinge hineinsehe und sage, okay, hier was und da was, dann fühle ich, dass es vielleicht leer ist. Und es geht nicht um die Frage, wie voll dein Glas ist. Die Frage ist, was du mit dem machst, was da drin ist. Das ist alles, das ist das Herz. Es geht nicht um die Menge. Und es gibt Menschen, die haben nicht so viel. Und für die bedeutet diese eine Kugel sehr viel. Die bringen ein großes Opfer. Wenn du viele hast, dann ist es vielleicht nicht so ein großes Opfer. Und Gott sieht das. Und er schätzt es, wenn wir einen Teil unseres Vermögens abgeben. Lukas 16, Vers 10 und Matthäus 25, 21 sagen so dasselbe aus. Da sagte sein Herr zu ihm, du bist ein guter und verantwortungsbewusster Mitarbeiter. Du bist mit dieser geringen Summe verantwortlich umgegangen. Ich werde dich jetzt über etwas Größeres setzen oder dir was Größeres anvertrauen. Gott schaut, ob wir mit kleinen Summen umgehen können, ob du mit deinem Taschengeld umgegangen bist. Ich musste lernen, mit meinem Taschengeld erstmal umzugehen und Gott etwas zu geben. Und glaubt nicht, dass ich große Summen gegeben hätte, wenn ich das da nicht gelernt hätte. Fällt es dir schwer, die kleinen Dinge zu tun? Fällt es dir auch schwer, kleine Beträge zu geben? Tut das in deinem Herzen weh? Fang an, hier treu zu werden. Wir haben die Möglichkeit, hier Samen auszustreuen, Dinge zu geben. Und dann kommt vielleicht eine Finanzkrise, dann kommt Corona, dann kommen diese ganzen Dinge und auf einmal sagen wir, wow, ich habe so viel gegeben und jetzt ist so wenig da. Was mache ich jetzt? Weißt du, Gott ist so gut. Der hat so viel. Und selbst wenn Sachen daneben fallen, wenn Dinge beim Eingießen schon zu anderen fließen, hat Gott einfach so viel. Er kann das zum Überfließen bringen und er kann noch mehr geben. Und er sagt immer, nimm, komm hier. Was er nicht will, ist, dass das versauert und dass das vergammelt, sondern er will, dass der Same in die Erde kommt, dass das überall liegt, um dich herum, überall Samen ausgestreut wird. Das will Gott. Geben ist besser, als Dinge wegzunehmen. Und geben bedeutet, dass wir verstanden haben, dass Gott uns etwas in die Hand gelegt hat, was ich als Same nehmen kann. Aber bitte, das möchte ich auch sagen, sieh das nicht als Automatismus, dass du sagst, ich mache jetzt mal mein Konto leer, der Michael hat jetzt darüber gepredigt und dann wird das schon klappen, dann kommt, dann regnet es. Weißt du, was mit Samen ist? Manchmal streuen wir den Samen aus und wir sehen erstmal nichts. Es braucht Zeit. Vielleicht braucht es auch manchmal Jahre. Manchmal müssen wir vielleicht auch erst was lernen, ein Prinzip lernen. Und auf einmal merkst du, da kommt was und du bist beschenkt und überschüttet. Gott ist kein Automat, wo ich jetzt sage, okay, ne, du hast gesehen, Gott, ich habe das jetzt gesät und jetzt lass mal regnen. So funktioniert das nicht. Sondern Gott gibt, wie er will. Aber er hat diese Zusage gegeben, dass wenn wir mit geringen Dingen treu sind, wird er uns über Größeres setzen. Dieses Glas wird nicht voll werden, wenn wir uns hinsetzen und darauf warten. Dieses Glas wird voll werden, wenn du es leer machst, wenn du anfängst, Dinge auszusehen in deinem Leben und dann fängt Gott an, die Dinge wieder aufzufüllen. Kontrolle, Furcht, Mangel und Sorgen halten uns immer zurück. Mangelgedanken, Sorgen vor der Zukunft. Ja, und wenn sich dann die wirtschaftliche Lage verändert, dann fallen wir vielleicht wieder zurück in unsere alten Verhaltensmuster. Und wir waren treu und haben gegeben, aber jetzt habe ich den Dauerauftrag storniert, weil ich ja selber so wenig habe. John Maxwell hat Folgendes gesagt: Miss dein Leben an der Menge des Samens, den du gesät hast, und nicht an der Menge der Früchte, die du erntest. Wisst ihr, unser Wert kommt nicht daher, dass du viel Geld verdienst, dass du viel hast oder dass viel passiert, wenn du Gott dienst und so weiter. Das Wichtigste ist, dass wir Dinge säen, dass wir die nicht behalten, sondern sagen, oh, hier ist schon wieder was drin. Ich gebe das und ich gebe großzügig. Ach, weißt du was? Ich gebe einfach alles. Gott ist so gut. Ups. Gott ist so gut, ich gebe einfach alles. Und ich sehe Samen aus. Das ist alles. Ich weiß nicht, was daraus wird, aber die Bibel sagt, dieser Same hat das Potenzial, 30, 60 und 100-fach Frucht zu bringen. Mein Wert bemisst sich nicht daran, wie viel ich verdient habe, wie viel ich habe, wie viele Autos, wie viele Häuser, wie viel Vermögen ich habe. Und deswegen sagt Paulus dem Timotheus in 1. Timotheus 6, 17, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Gott will nicht, dass du als Reicher arm lebst. Verstehst du, was da drin steht? Du kannst steinreich sein, du kannst Milliarden haben und doch ein armer Wurm sein. Und Gott will, dass wenn du Vermögen hast, dass du dein Vermögen genießen kannst. Das stand auch dort. Es geht gar nicht darum, dass du dich jetzt schämst, sondern dass du es genießt, aber dass du dann auch verstehst und sagst, okay, ich habe nicht nur eine, ich habe hunderte solcher Boxen und ich brauche so viel gar nicht. Was kann ich damit Gutes tun? Ich kann Dinge weitergeben, ich kann andere segnen. Das wird den wahren Reichtum ausmachen. Und wenn wir so handeln, dann werden wir auf einmal merken, wie aus kleinen Dingen etwas wird. Und ich möchte abschließen mit einer praktischen Möglichkeit für uns. Normalerweise stellen wir im Gottesdienst keine Projekte vor, aber diesmal habe ich das vor. Wir haben das auch in Leverkusen schon gemacht, weil wir glauben, dass Gott hier am Werk ist. Ich glaube, dass wir eine großzügige Kirche sind. Wir unterstützen viele Projekte im In- und Ausland. Wir investieren in die junge Generation. Wir kümmern uns um andere Kirchen und Menschen außerhalb unserer Kirche. Wir sorgen dafür, dass das Haus Gottes, in dem wir hier sind, in einem ordentlichen Zustand ist. Und wir sorgen dafür, dass wir uns multiplizieren, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, den Segen, den Gott dieser Kirche gegeben hat, dass wir den nicht nur für uns behalten und für uns verbrauchen. Warum machen wir das? Und warum können wir das machen? Weil Menschen großzügig sind und großzügig geben. Wir haben eine ganze Menge von Menschen in unserer Mitte, die einfach wissen, dass es besser ist, Dinge zu geben und zu teilen, als die Sachen für sich zu behalten. Der Segen, den wir hier weitergeben, der wird an anderer Stelle 30, 60 und 100-fach Frucht bringen. An alle, die jetzt denken, vielleicht müssen wir uns doch mal wieder ein bisschen mehr um uns selber kümmern. Ne? Das ist so ein typischer, so eine typische Falle, in die eine Gemeinde immer kommen kann, wenn man mal gewachsen ist. Und so, dann denkt man, ach so, jetzt sind wir groß genug, jetzt sind genug Leute da, wir haben ja jetzt alles richtig gemacht und jetzt können wir uns mal wieder um uns selber kümmern. Wenn du mehr Segen möchtest, dann bleibt uns nur eins übrig, mehr zu sehen. Ja, wenn wir noch mehr Segen wollen, dann können wir einfach noch mehr sehen. Und jeder Euro, den wir ins Ausland gegeben haben, der rettet Menschenleben. Ihr habt das so oft hier schon gehört durch Menschen, die aus den verschiedenen Ländern kommen, die wir unterstützen, aus den Projekten. Ihr bekommt mit, da werden wirklich Menschenleben gerettet. Und alles, was wir hier investieren, hat das Potenzial, dass mehr Menschen eine ewige Zukunft bei Gott finden. Denn auch Deutschland braucht Menschen, die investieren in das Reich Gottes, in Kirche, investieren in geistlicher und in praktischer Weise. Damit unser Slogan, den wir haben, für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben, dass der Wirklichkeit wird, dass mehr Menschen für Gott leben, dass mehr Menschen für andere Menschen leben und dass mehr Menschen für deine Stadt leben, in der du bist, in der du lebst. Kurz, unsere Neon-Jugend hat diesen Slogan, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir wollen, dass mehr Menschen so werden wie Jesus. Und ein Weg dazu ist, dass wir einen neuen Standort gegründet haben. Und ich möchte euch kurz nochmal mit hineinnehmen, warum wir in Leverkusen gestartet sind. Gott hat gesprochen in unserer Kirche, dass wir nicht alleine bleiben sollen, sondern dass wir auch als alte Oma, ja, die schon so viele Jahre hier in Langenfeld ist, dass wir noch einmal Kinder bekommen werden. Dass wir viele, viele Leuchttürme bauen werden, überall in den Städten, da wo es dunkel ist. Und Gott hat uns aufgetragen, eine Gebetsgruppe zu gründen für Leverkusen. Und wir haben lange gebetet. Wir haben 3, 3,5 Jahre gebetet für Leverkusen, haben dort angefangen, Menschen davon zu erzählen und viele wurden schon ungeduldig und haben gesagt, Mensch, wann geht's denn da endlich los? Es waren aber auch andere da, die haben gesagt, ich will das nicht. Die haben mir persönlich gesagt, Michael, ich will nicht, dass wir in Leverkusen eine Kirche bauen, dann fehlt hier das Geld und die Mitarbeiter müssen dann dahin und wir sind hier wieder ganz alleine. Ich will das nicht. Ich komme zu kurz, wenn wir uns nur um andere kümmern. Und wie ist das im richtigen Leben? Ein neugeborenes Kind bekommt immer Aufmerksamkeit. Du wirst immer davon reden. Du wirst immer ihm erstmal Aufmerksamkeit geben müssen. Das ist ganz normal. Und im September 23 ist das Kind geboren worden und wir haben 14-tägig Gottesdienste gestartet und wir merken, wie Gott segnet. Im Januar diesen Jahres konnten wir schon auf wöchentliche Gottesdienste gehen, obwohl das Team dort viel kleiner ist als in Langenfeld. Aber es gibt dort ein eigenes Team, die sich um alles kümmern, auch jetzt während der Ferienzeit. Es gibt Finanzen. Wir hatten dort schon 3 Taufen feiern können. Wir haben Jugendliche dort, aber keine Jugendgruppe. Wir haben keinen Jugendraum und wir haben auch in der Woche viel weniger Gemeindeleben als hier, weil wir nur am Wochenende einen Ort mieten, in dem wir sehr gut Gottesdienste feiern können. Wie sieht das Ganze finanziell aus? Wir haben kalkuliert, dass wir mindestens 75.000 Euro im Jahr brauchen werden, um dort zu starten und vielleicht in den ersten 1, 2, 3 Jahren diese Summe jeweils brauchen. Wir haben eine Vollzeitstelle geschaffen mit Felix, der dort Campuspastor ist, Standortpastor. Wir haben Equipment gekauft, wir haben Räume gemietet, das Gala-Kino und wir haben auch ein Büro und wir bilden Menschen aus. Und was hat uns das alles in allem gekostet? Im ersten Jahr haben wir keine 75.000 ausgegeben, wir haben 94.283 ausgegeben. Wir haben aber auch 56.000 eingenommen. Und wir haben überhaupt gar keine 75.000 ausgegeben, so wie wir es gedacht haben. Am 1.1., als ich den Report von Frank bekommen habe, da habe ich wirklich geweint und habe gesagt, Gott, wie ist das möglich? Wir haben nur 38.000 Euro investiert und da ist eine Kirche ans Fliegen gekommen, die 100 Menschen und mehr erreicht. Wie kann das sein mit so wenig Geld? Das sind wirklich Peanuts. Und wenn ihr das nächste Jahr anschaut, dann seht ihr, dass wir noch weniger investiert haben. Und das Geld kommt nicht nur aus Langenfeld und Leverkusen, das Geld kommt auch von überall her. Wir wissen nicht, woher das kommt. Leute spenden, Leute geben etwas. Felix hat gesagt, oh, Michael, wir brauchen ein Taufbecken. Meinst du, wir könnten sowas kaufen? Sag ich, ja klar, wenn wir Leute taufen wollen. Dann hat er das einem seiner Freunde erzählt in den USA. Dann hat er gesagt, wenn du mir das erste Foto schickst von der Taufe, bezahle ich euch das Taufbecken. Und dann hat Amerika uns das Taufbecken bezahlt. Und so gibt es überall Menschen, die Dinge investieren. Wir haben in diesem Jahr noch gehört, dass eine größere Kirche in Deutschland einfach 2.500 Euro für Leverkusen gegeben hat und gesagt hat, das haben wir in unseren Missionsprojekten nicht gebraucht, wir geben das euch. Und da kommt Geld zusammen. Merkst du was? Das ist Saat und Ernte. Wir haben vergleichsweise wenig investiert, aber es kommt viel raus. Habt ihr das Gefühl, dass wir in Langenfeld personell ausgedünnt sind und dass hier nichts mehr läuft? Leute haben mich immer gefragt, ja, wann gehen denn die Leute darüber? Ich sage, die sind schon da. Wenn du nicht da bist oder wenn du nicht gemerkt hast, dass da jemand ist, die sind schon da. Da kommen neue Leute dazu. Wir haben dort ein Team und nur während der Ferien helfen wir gerade ein bisschen aus. Deswegen werde ich auch im August öfter dort sein. Felix hat 2 Monate Elternzeit noch und dann werde ich im August halt öfter in Leverkusen sein. Aber ansonsten läuft es da. Wir sehen die Hand Gottes dahinter. Und natürlich entsteht der Wunsch nach einem Zuhause. Ein Zuhause für Leverkusen. Immer wieder kamen Vorschläge. Menschen haben gesagt, wir wollen doch irgendwie mal was Eigenes haben. Und sie haben uns dann verschiedene Orte gezeigt und immer war es das Gleiche. Entweder waren sie sehr klein oder sie waren irgendwo in der Pampa, wo du als junge Kirche gar nicht hingehen kannst. Du musst zentral sein. Du musst irgendwo sein, wo Leute hinkommen. Wir können keine Kirche in der Peripherie starten. Und ich weiß nicht mehr genau, ob das 3 Monate war oder irgendwie sowas, 3, 4 Monate, kam ein Anruf hier auf unseren Anrufbeantworter. Und ich hatte den mit abgehört und habe direkt gedacht, ich war gerade so auch in Vorbereitung für irgendeine Sache hier für diese Kirche. Und dann sprach da jemand, eine ältere Dame, ja, wir haben hier ein Gebäude, das müssen wir nach diesem Wupperhochwasser, was wir hatten 2021, wo ja auch im Ahrtal alles unter Wasser war, war auch in Opladen, in Leichlingen und so weiter, überall war ja alles unter Wasser, das müssen wir wieder herrichten und wir haben gehört, dass Sie ein Gebäude suchen, Sie können sich das gerne mal anschauen. Und mein erster Gedanke war, Herr Jesus, das können wir jetzt gar nicht gebrauchen, wir haben so viel zu tun, wir haben so viele Dinge und es ist sowieso viel zu früh. Wir brauchen erst noch ein bisschen Zeit, bis das in Gang kommt. Und dann habe ich gesagt, Felix, wir haben hier eine Anfrage bekommen, schau dir das doch mal an. Und er hat vergleichsweise begeistert dann erzählt von dem, was da war. Um nicht zu sagen vergleichsweise, er war komplett begeistert. Er sagt, stell dir vor, ich komme da hin, dann steht da diese Dame, ihr Sohn und dann kam noch ihr Enkel dazu. Und dann erzählen die mir, dass der Enkel irgendwie in diesem Jahr oder Ende letzten Jahres auf der Suche war und er sich gefragt hat, was das Leben bringt. Und er sagt, irgendwie, wenn es Gott gibt, muss ich mich ihm ja nähern und er hat irgendwie gewusst, vielleicht kann man beten. Ja, sie kommen nicht aus einer Kirche, sie kennen sich nicht aus. Und dann hat er bei YouTube geguckt und hat ein Tutorial gefunden, wie man betet. Und dann hat er das sich angeschaut und hat in seinem Zimmer gebetet und hat Jesus angenommen. Und in ganz kurzer Zeit bekam er Kontakt zu einem Christen aus Köln, die in die City Church gehen, wo auch viele junge Menschen sind. Und seitdem ist er dort in der Kirche. Und die haben uns erzählt, oder dem Felix erzählt, ja, wir merken, dass da in seinem Leben sich was verändert. Und wir finden das gut. Und wir fänden das gut, wenn Sie als Kirche hier wären. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und wir stellen fest, also ganz ehrlich, Felix hat gesagt, wenn ich Vermieter wäre und ich würde dir das vermieten, Michael, ich hätte das nicht gemacht. Du hast eure Kirche in so einem, ich sag mal, schwierigen Licht dastehen lassen, weil ich gesagt habe, wir sind laut und wir haben kein Geld. So ungefähr. Ne? So habe ich gesagt. Also, und da sind ja Wohnhäuser, das alles Mögliche. Ich sage, überlegen Sie sich gut, ob Sie uns als Mieter wirklich wollen. Und sie hat gesagt, ja, wir möchten Sie als Mieter haben. Am Anfang werden wir ungefähr die gleiche Miete haben. Das wird sich noch herausstellen, aber wir müssen auch etwas investieren. Und wir haben ein Dokument vorbereitet, was ihr hier abscannen könnt oder auch gleich von dem QR-Code, wo mal alles ganz genau aufgeschrieben ist, wie gerade die Planung ist. Wir haben die Möglichkeit, man kann das wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen, der linken unten ist der Eingangsbereich, wir würden direkt ein Café dort machen können, wir können das alles sehr flexibel gestalten, danach kommen Kinderräume und WCs und dann ein großer Saal, der zu erweitern ist, den man bis hinten hin erweitern kann, wo mindestens so viele Menschen oder wahrscheinlich so viele Menschen reinpassen wie in diesen Saal hier. Und da könnte man hinten vorübergehend noch Jugendräume und ein Büro machen. Und dann gibt es noch eine zweite Etage, wo wir, wenn wir die Hütte voll haben, im Grunde unten nur das Foyer und den Gottesdienstraum haben und oben die Kinderräume und die anderen Dinge. Da kann eine richtig große Kirche entstehen. Und es ist zentral. Und wir haben ein Dokument gemacht, das kann man jetzt ganz schlecht lesen, aber wir glauben, dass wir am Anfang so was um die 120.000, 130.000 investieren müssten, um überhaupt das Gebäude so herzurichten. Und dann gehört es ja nicht uns, sondern wir mieten es. Und es geht jetzt darum zu sagen, du kannst dir das mal anschauen, du kannst überlegen, ob das für dich was ist. Du kannst es weitererzählen, du kannst vor allem dafür beten. Bevor wir dieses Dokument gemacht haben, haben wir erstmal gebetet. Wir haben alle gesagt, wir lassen uns nicht vom äußeren Schein jetzt locken, sondern wenn, dann muss Gott das wollen. Und wir haben so die Antwort bekommen, worauf wartet ihr? Ich habe hier eine Tür geöffnet, geht durch. Und das ist das, wo ich merke, dass Gott gerade schiebt, dass Gott uns weiter geben möchte und Deshalb nutzt die Gelegenheit und sag, ich gebe einmal oder ich gebe vielleicht regelmäßig 50 Euro, 100 Euro, was auch immer, für das Projekt Leverkusen. Ihr könnt diesen QR-Code abscannen, das Banner wird dann auch hier stehen bleiben, wen das interessiert, oder gib einfach nur ein zuhause.livekirche.de als Webadresse und dann kannst du dieses Dokument bekommen, da siehst du auch ein paar Bilder, wie das Ganze derzeit aussieht. Es muss natürlich alles hergerichtet werden. Und ich möchte nur eins sagen. Wir waren mal vor einigen Jahren, vor über 30 Jahren in derselben Situation. Da haben wir als Kirche in einem kleinen Hinterhof, waren wir an der Solinger Straße. Die Hütte war brechend voll und wir wollten bauen. Und wisst ihr, was auch da passiert ist? Da kamen Menschen und die haben gesagt, das wollen wir nicht. Es gab sogar jemanden, der sich im Gottesdienst vor die Gemeinde gestellt hat und eine Prophetie oder irgend sowas weitergegeben hat und gesagt, wir sollen keine Schulden machen. Ich weiß das ganz genau von Gott, also sollen wir das nicht machen. Das Gute ist, wir haben gar keine Schulden, keine Bankschulden gemacht, sondern dieses Haus ist durch die Großzügigkeit von Menschen, die zu unserer Kirche gehörten, aber auch von Unternehmern, die uns entgegengekommen sind und so weiter, entstanden. Dieses Haus steht hier, weil Menschen geglaubt haben, weil Menschen auf Gott gehört haben und weil Menschen großzügig waren. Und das macht mir Mut für Leverkusen, ganz ehrlich. Deswegen erzähle ich euch das. Deswegen erzähle ich diese Story, weil ich glaube, dass Gott dabei ist, in dieser dunklen Stadt, geistlich dunkel, Leverkusen, ein helles Licht anzuzünden. Und nicht nur dort, sondern auch in vielen, vielen anderen Städten um uns herum. Das wird bestimmt erst der Anfang sein von ganz vielem Neuen, was Gott noch vorhat. Und ich möchte dich einladen, das Worship-Team kann gerne schon kommen. Ich stelle das dann einfach hier an die Seite, damit ihr auch den Platz habt. Ich möchte dich einfach einladen, zu überlegen, kann ich eine Entscheidung treffen, die nachhaltig ist? Eine Entscheidung treffen, auch wenn meine Gefühle, meine Sorgen, meine Ängste gerade anders reden. Ich glaube, dass du deine Entscheidungen nicht auf der Basis von Gefühlen und von Umständen treffen solltest. Weil Umstände ändern sich und Gefühle ändern sich auch. Wenn du gute Entscheidungen triffst, werden gute Gefühle folgen, immer. Wer gute Entscheidungen getroffen hat, wird automatisch irgendwann auch gute Gefühle ernten. Das ist ganz normal und nicht umgedreht. Und deswegen geht es darum, eine Entscheidung zu treffen und auch einen Plan zu machen für die Großzügigkeit in deinem Leben. Du hast dein Glas, das ist mehr oder weniger voll. Und du kannst aus diesem Glas eine Kugel, zwei Kugeln, drei Kugeln, wie viel auch immer, beiseite legen für Großzügigkeit. Weil dann kannst du nämlich reagieren, wenn es mal drauf ankommt. Lege Samen beiseite und dann investiere ihn. Investiere ihn weise, informiere dich. Gib das nicht einfach wahllos, sondern gib es dorthin, wo du glaubst, dass dieser Same aufgehen kann. Und das Zweite ist, gib regelmäßig, mach eine Gewohnheit daraus. Ich musste einfach auch mir Gewohnheiten aneignen, weil meine Gefühle mir auch manchmal sagen, oh, dieser Monat ist vielleicht nicht so prickelnd. Aber weißt du, wenn du einen Dauerauftrag hast, der wird einfach erstmal abgebucht, am ersten, wenn das Gehalt ganz frisch drauf ist. Und dann ist die Entscheidung abgenommen. Dann ist die Entscheidung schon gefallen. Ich muss nicht jedes Mal neu drüber nachdenken. Du kannst es natürlich auch anders machen, aber für mich ist das eine Riesenhilfe. Gib regelmäßig einen Teil, gib nicht alles, weil du musst auch noch was für dich haben und du musst auch weiteren Samen haben, den du woanders noch sehen kannst. Gib nicht alles. Es sei denn, Gott redet da ganz deutlich zu dir, aber normalerweise müssen wir nicht alles geben, einen Teil. Gott kommt es nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf deine Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. 2. Korinther 8, Vers 12. Ich bin so dankbar, dass die Bibel so deutlich spricht. Ja, ich brauche das alles, diese ganzen Sätze, die ich heute gesagt habe, die brauchte ich mir nicht auszudenken, die konnte ich alle aus der Bibel nehmen. Konnte einfach nur die Bibel zitieren und sagen, guck mal, das sind alles Prinzipien, die Gott uns gegeben hat. Saat und Ernte, freiwillig geben, aus Liebe geben, mit unserem Herzen geben, Freude, voll Freude geben, es lernen dürfen. Bereitwilligkeit, das ist das Wort, worauf es ankommt. Nicht die Höhe deines Kontos, sondern Bereitwilligkeit. Und wenn du möchtest, diesem großzügigen Gott ganz neu begegnen, und das kann auch sein, dass du hier bist und sagst, ich habe noch nie mein Leben Jesus gegeben, ich habe keine Ahnung, wie man Christ wird, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, dann begegnest du einem großzügigen Gott, der großzügig, bevor du überhaupt einen Schritt gemacht hast, seinen Sohn gegeben hat und ihn am Kreuz für uns hat sterben lassen, zur Erlösung für alle Menschen. Und ich würde sehr gerne für dich beten, dass Gott was an deinem Herzen tut, an meinem Herzen. Ich stehe hier mit, ich brauche das immer wieder. Ich bin auch in Gefahr, in mein altes Verhaltensmuster zurückzufallen. Zu sagen, Gott, mach mich zu dem großzügigsten Menschen weit und breit und vermehre das, was ich sehe, damit vielen Menschen dadurch geholfen wird. Wenn ihr das möchtet, dann bete ich gerne für euch, dann dürft ihr aufstehen. Wenn nicht, bleib einfach sitzen. Kannst auch auf deinem Platz zu Gott beten. Herr, wir kommen alle zu dir und ich weiß, dass wir von Natur aus selbstsüchtig sind. Herr, dass ich von Natur aus auf das Meine schaue und mir immer Gedanken mache, ob ich nicht zu kurz komme, ob es denn wirklich langt, ob denn alles passt. Herr, ich möchte diese Gedanken zu dir bringen, die auch nach so vielen Jahren immer wieder kommen. Und ich bekenne, Herr, das sind nicht Gedanken vom Himmel, sondern das sind Gedanken meines alten Wesens. Das sind kleine Gedanken, die nicht von dir, dem großzügigen Gott, kommen. Herr, und die geben wir dir. Wir legen dir auch das ganze Vorhaben in Leverkusen hin, Herr. Wenn wir jetzt in Verhandlungen gehen, wenn wir überhaupt in diese ganzen nächsten Schritte gehen, Herr, dass du uns führst und leitest und dass wir keinen Schritt tun, ohne dich an unserer Seite. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unsere Herzen bewegt, der unsere Herzen bereit macht. Danke für diese Gemeinde, danke für jeden einzelnen Menschen und ganz besonders auch für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind oder die zum ersten Mal online dabei sind und sagen, Jesus, ich will dir begegnen, ich will auch ein Leben im Segen haben. Herr, begegne ihnen. Lass sie Kinder Gottes werden. Lass sie erfahren, dass du Schuld vergibst und dass du unser Gott sein willst und nicht das Geld, Herr, sondern dass unser Herz dir gehören darf. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.